Liebe Zuhörer, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben schon viel heute Morgen gehört, aber dennoch wollen wir uns jetzt Zeit nehmen, um wirklich zuzuhören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht kennt ihr diese Situation. Ihr seid in einem Gespräch, also ich kenne diese Situation sehr gut leider. Ihr seid in einem Gespräch und versucht zuzuhören, aber ihr könnt euch nicht wirklich konzentrieren. Ihr seid in Gedanken irgendwie schon beim nächsten Gespräch oder woanders. Der mit euch redet, stellt euch dann eine Frage und ihr ertappt euch selbst, oh Mann, ich habe gar nicht zugehört, ich war wieder mal nicht konzentriert. So geht es mir tatsächlich oft, das gestehe ich, in der Ehe, wo dann meine Frau Jana mir sagt, Mensch, ich habe dir das doch gesagt. Und ich, nein, das hast du mir nicht gesagt. Aber tatsächlich ist es, sie hat es gesagt. Und auch bei Kindern, jeder, der Kinder hat, merkt es schnell, ja, Kinder sagen, ja, Papa, ja, Mama, aber sie haben gar nicht zugehört. Und das ist ein Ding oder eine Eigenschaft, die wir alle kennen, denke ich mal, wo jeder sich an seine Nase eigentlich packen kann und darf und gestehen kann, ja, manchmal hört man, aber man hört nicht zu. Und die Bibel, sie kennt diese Situation sehr gut und spricht sie im Neuen Testament auch sehr oft an. Und im Markus, lasst uns das mal lesen, ich meine in Markus, genau, in Markus Kapitel 4, Vers 23, da wird so das erste Mal im Neuen Testament erwähnt. Markus Kapitel 4, Vers 23. Ich lese aus der Schlachterübersetzung heute Morgen alle Verse vor. Markus Kapitel 4, Vers 23. Ist auch nur ein ganz kurzer Vers. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich denke, wir werden alle normalerweise, wenn es ist ein Fehler geschehen biologisch, mit zwei Ohren geboren und dennoch haben wir Menschen die Eigenschaft, mit den Ohren, die wir haben, nicht zu hören. Und ja, das wird immer wieder in der Bibel erwähnt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Auch in den Sendschreiben kommt das vor, wie wir sicherlich wissen. Und wenn es dann tatsächlich so ist, dass wir mal zuhören, dann macht uns die Bibel Mut in Jakobus. 1, Vers 22 geht es weiter. Denn es soll nicht allein beim Hören bleiben. Jakobus Kapitel 1, Vers 22. Auch ein sehr bekannter Vers. Ein Vers, den wir immer wieder nötig haben zu hören. Denn wir hören und hören doch nicht wirklich zu. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Das Schöne ist, wir hören zu und ich hoffe und wünsche dir, euch heute Morgen, dass ihr zuhört, denn das, was wir hören, sind Gottes Worte, die Bibel ist Gottes Wille. Es sind nicht die meinen Worte, die ich hier erfunden habe und eine kreative Predigt habe, sondern die, ihr werdet selbst sehen, die Bibel spricht eindeutig eine Sprache und wir stehen vor einer Entscheidung, zuzuhören oder einfach auf Durchzug zu stellen und danach, wenn wir tatsächlich gehört haben und Jesus uns anspricht, dann ist es an der Zeit für einen jeden Menschen darauf zu antworten. Und das Wort Gottes kehrt nie leer zurück. Es geht nie umsonst aus, es wird nie umsonst verkündigt, es trägt immer eine geistige Frucht. Es ist entweder eine geistige Frucht, die emporgeht und dem Menschen geht es gut, oder es ist eine Frucht, die zum Gericht dazu trägt, dass man ihn abgelehnt hat oder die Aufforderung Gottes nicht für ernst genommen hat. Und das bringt dann leider Gericht zur Frucht. Und es ist so, es reicht auch nicht aus, wenn wir zuhören, um Wissen zu bekommen. Es geht in der Bibel nicht um Wissen. Es geht nicht darum, was wir alles wissen über Gott. Es geht darum, was wir wissen und tun. Denn der Satan selbst weiß mehr sicherlich als wir alle zusammen aus der Bibel. Und das qualifiziert ihn aber nicht, guter Christ zu sein, ein Kind Gottes zu sein, wie wir wissen, sondern er ist der Widersacher. Und deswegen ist es so wichtig, dass es vom Wissen, von einer trockenen Theologie zu einem lebendigen Glauben kommt. Die Schrift Gottes, sein Wille. Und damit haben wir alle zu kämpfen, egal ob wir Christen sind oder nicht Christen. Und eine typische Aussage von Wissen ist es, Jesus ist für dich gestorben. Auch für uns Christen. Wir stehen oft in der Gefahr, dass wir sagen, naja, ich weiß das, das ist mir nichts Neues. Ich bin schon errettet. Ich habe das hinter mir. Ich stehe da drüber schon, über dem Kreuz. Die Wahrheit ist, wir haben die Kreuzesbotschaft bitter nötig als Christen. Natürlich auch als Nichtchristen. Nach wie vor ist es so, dass der Herr für dich gestorben ist. Herr Jesus Christus. Aber was hast du damit zu tun? Kreuzestod. Und du hast vielleicht auch gar nicht gefragt, dass er für dich stirbt. Was habe ich damit zu schaffen, kann man sagen. Eine berechtigte Frage, auf die ich auch antworten möchte heute Morgen. Wir können uns das nicht mehr vorstellen, wie das ist, dass jemand stirbt am Kreuz. Wir haben das nicht gesehen, Gott sei Dank. Mussten wir das nicht sehen. Es ist ein schlimmer Tod, ein Foltertod. Aber wir können uns da so gar nicht wirklich reinversetzen als Menschen. Wir können nicht verstehen, was das mit sich bringt, diese Leiden, die unser Herr Jesus Christus, der heilige Gott, letztendlich getragen hat und ausgehalten hat. Und wir sehen aber in der Bibel sehr deutlich, wie es ihm erging, mit dem Wissen, dass diese Strafe kommt, dass dieser Foltertod ihn erwartet. Wie hat Jesus reagiert darauf, auf das, was ihn erwartet hat? Er hat geweint. Er hat gefleht, dass ihn diese harte Strafe nicht trifft. Wenn es eine Möglichkeit gibt, hat er gebetet zu Gott, dann lass diesen Kelch doch an mir vorbeigehen, vorübergehen. Ich möchte nicht unbedingt sterben auf diese Art und Weise. Es ist schrecklich, so zu sterben. Man wird entblößt, man geistig wird man auch entblößt. Man ist, die Menschen bespucken einen. Ja, die Menschen, die Jesus so gut getan hat und geholfen hat in seinem Leben, die haben ihn dann letztendlich auch zur Hinrichtung geführt und gedrängt. Sie wollten endlich ihn weghaben, diesen Störfaktor, der ihnen ihre Sünden vor Augen gemalt hat. Und er hat so sehr geschwitzt, dass selbst Blut aus seinen Poren kam. Das ist menschlich durchaus möglich, wissenschaftlich nachgewiesen. Wir Menschen können schwitzen, wir können Blut schwitzen in extremen Situationen. Und da sehen wir einfach, Jesus ist nicht gerne ans Kreuz gegangen. Es hat ihm alles gekostet. Es war so schwer für ihn, diesen Schritt zu tun. Und er hat ihn nicht getan, weil es ihm Spaß getan hat. Warum ist er denn nun gestorben? Warum hat er dieses Leid auf sich genommen? Warum ist er Mensch geworden? Warum hat er die Herrlichkeit seines Vaters verlassen, seine eigene Herrlichkeit letztendlich niedergelegt und ist ein einfacher Mensch geworden? Warum ist er Diener geworden von Menschen? Warum hat er uns Menschen nicht vernichtet? Warum hat er uns auch noch sich selbst dahingegeben? Töten lassen, obwohl er alle Macht der Welt hatte, diese Kreuzestat zu verhindern. Aber er wollte es nicht. Er hatte einen guten Grund, denn er kannte Gott, er kannte seinen Vater. Und es ist so, dass egal, ob wir gläubig sind oder nicht, wir erscheinen alle irgendwann vor Gott, sobald wir sterben. Selbst die Atheisten hören auf, Atheisten zu sein, in dem Moment, wenn sie Gott erblicken. Und es ist so, dass Gott heilig ist. Und wenn wir dann vor ihn treten, dann wird er nicht beurteilen, wie hast du denn alles gelebt, welche Sünden hast du gemacht, warst du gut genug, sondern er wird einfach den Zustand sehen. Kannst du in meinem Licht, in meiner Heiligkeit bestehen? Bist du heilig? Wer von uns ist heilig? Es ist so, dass keiner kann vor Gott bestehen. Keiner ist so gut wie Gott. Selbst Jesus hat gesagt, nenn mich nicht gut, Gott allein ist gut. Wir sehen, selbst Jesus hat so gesagt, der Vater, er ist so gerecht, er ist so gut, er ist so heilig. Und kein Mensch kann, egal wie gut er ist, jemals vor Gott bestehen. Das ist die Wahrheit, keiner. Wir können machen, was wir wollen, drehen, was wir wollen, wir überleben nicht die Heiligkeit Gottes. Er ist einfach von seinem Wesen her heilig. Und deswegen kann er nur mit Heiligkeit Gemeinschaft haben. Und es ist so, dass Jesus deswegen gestorben ist, weil er Kenntnis hatte über Gott, über seinen Zorn, der die Menschen erreichen wird. Und Jesus hat sein Leben gegeben, hat sein Blut vergossen, denn er hat sündlos gelebt. Er hat auf dieser Welt gelebt und hat dieselben Versuchungen gehabt. Er hat dieselben Erlebnisse gehabt, Krankheiten und Demütigungen, die man als Mensch hat, aber auch Freuden. Und dennoch ist er sündlos geblieben, denn er war auch Gott zugleich. Und er konnte dem Teufel widerstehen. Wir können das nicht, wir fallen. Allein schon einmal, wenn man laut hören würde, ein Tag, unsere Gedanken, die wir so durch den Tag haben, da merken wir ganz schnell, oh, bloß nicht, dass das laut wäre. Ist gut, dass das nicht so ist. Ne? Aber bei Jesus war es so, er war sündlos, er hat bezahlt und er hat für dich bezahlt, denn er wusste, dass dich sonst das Gericht erwartet. Und Ja, er ist aus Liebe ans Kreuz gegangen. Er ist aus Liebe für dich ans Kreuz gegangen. Das lesen wir in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Im Johannesevangelium, Kapitel 3, den Vers 16. Ein sehr, sehr bekannter Vers. Da sehen wir die Liebe unseres Herrn. Bevor wir geboren wurden, hat er uns schon geliebt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus wurde geopfert. Das ist das Zeichen, das Merkmal der Liebe Gottes für uns Menschen. Er hat alles getan, damit wir Menschen vor ihm erscheinen können und bestehen können. Denn er wollte nicht, dass wir gerichtet werden und in die Hölle kommen. Ja, die Hölle ist für den Teufel und für die gefallenen Engel erschaffen worden. Sie ist nicht für uns Menschen erschaffen worden. Aber dennoch ist es so, dass der Teufel, mächtig wie er ist, uns Menschen beeinflusst und dort mit hineinzerren möchte. Und das auch erfolgreich tun wird, wie es in der Bibel heißt. Und wie wir selber auch schnell merken, wenn wir Jesus Blut nicht annehmen, unserem Willen, unser Stolz nicht beugen, dann stehen wir vor der Situation, dass wir konfrontiert sind mit einem zornigen Vater. Warum ist der Vater zornig für Menschen, die die Botschaft gehört haben, mein Sohn ist für dich gestorben? Warum hast du es nicht angenommen? Warum hast du nicht sein Angebot angenommen? Es ist die natürliche Reaktion von einem Vater, der sein Kind liebt, dass er, wenn er sieht, dass er es dahingegeben hat und die Menschen ihn einfach nicht annehmen, obwohl er alles getan hat, was in seiner Macht stand, seine Liebe bewiesen hat, dass er zornig wird. Und somit werden die Menschen zu Recht in die Hölle geschmissen, weil sie das Angebot Gottes nicht für gut genug für sie erachtet haben. Und das ist die harte Wahrheit. Wir haben das in der Bibelstunde erst jetzt gelesen. Ich meine, Matthäus 11, Vers 24, da wird so grob erwähnt, dass Kapernaum es schlechter gehen wird, als es Sodom und Gomorra ergehen wird schlechter. Also Sodom und Gomorra waren Städte, die waren voller Sünde. Das war ganz schrecklich. Aber sie hatten nie wirklich viel von Jesus gehört, von Gott gehört. Wobei Kapernaum hatte alles gehört. Sie hatten all die Wahrheiten gehört. Die Hälfte der Jünger, wissen wir, kommt aus Kapernaum. Und Jesus selbst hat dort gepredigt. Und dennoch, die Menschen haben ihm abgelohnt. Es ist kein Wunder, abgelehnt. Und deswegen ist es kein Wunder, dass Gott besonders zornig ist auf Menschen, die Jesus, seinen Sohn, abgelehnt haben. Und es ist wichtig, aufzuwachen und nicht zu denken, es muss noch was ganz Großes geschehen für mich, damit ich mich bekehre. Nein, es ist schon was Großes geschehen und es muss nichts Größeres mehr geschehen als das, was schon geschehen ist. Jesus Christus selbst ist auf diese Welt gekommen, um für dich zu sterben. Und auch heute Morgen hast du diese Botschaft ganz klar gehört. Es liegt komplett an dir, ob du diese Entscheidung triffst für ihn oder gegen ihn. Und auch wir Christen, ob wir diese Entscheidung für sein Wort, für Gehorsam treffen oder gegen ihn uns entscheiden. Denn Jesus ist auch für die Gemeinde gestorben. Er ist auch für die Gemeinde gestorben. Warum? Damit Christen sich gegenseitig ermutigen, durchhalten können in schwierigen Zeiten, ihm die Ehre geben und ihn verherrlichen. Darum geht es Jesus auch. Deswegen ist er auch gestorben. Das lesen wir im Epheser. Im Kapitel 5, Vers 25 kann man das nachlesen. Hatte ich letztes Mal auch in der Predigt erwähnt gehabt. Deswegen möchte ich das jetzt nicht lesen. Aber es stellt sich die Frage, jetzt wo wir dieses Wissen haben, wird es zu einer Tat kommen in unserem Leben, als Christen auch? Wird dieses Wissen einfach nur in der Theorie bestehen? Ist Jesus für mich einmal gestorben? Ich komme in den Himmel, jetzt kann ich machen, was ich will. Wie sieht unser Christsein aus? Wie sieht die Dankbarkeit in uns aus? Ja, wenn ich meinen Kindern etwas Gutes tue, dann hoffe ich immer, dass sie auch Danke sagen. Warum? Weil ich mich freue einfach darüber. Nicht, weil sie es müssen, aber weil es einfach schön ist, ein Danke zu hören. Und so geht es auch Gott. Er möchte, dass wir als Christen ihm Danke sagen dafür, dass er seinen Sohn geopfert hat. Und er hat alles Recht, auch einen Dank einzufordern. Wir wissen, unser Leben gehört ihm. Wir haben komplett die Leitung ihm abgegeben, wenn wir uns bekehren. Und dennoch nehmen wir ganz schnell wieder diese Leitung an uns und machen das, was wir wollen und nicht das, was er will. Und wir lesen aber seinen Willen ganz klar im 1. Johannes, im Kapitel 4, Die Verse 7 bis 21, das ist auch unser Predigttext heute. 1. Johannes, Kapitel 4, die Verse 7 und 21. Oder bis 21. Nehmt ruhig eine Bibel zur Hand und lest mit. 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 7 bis 21. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Es ist ein Text, der auch nochmal diese Wahrheit betont, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat und dass das ein Zeichen ist seiner Liebe. Und es ist wichtig, dass dieser Text vom Wissen in eine Gewissheit rutscht, vom Wissen in ein echtes Glaubensleben. Sonst ist er uns wertlos oder er ist so wertvoll, dass er uns zum Gericht wird. Und das wünsche ich keinem hier. Es ist so, ein kleines Beispiel. Ihr kennt ja sicherlich schon mal, habt ihr davon gehört, in Australien gibt es viele giftige Tiere. Und es ist üblich, dass in Großstädten in Australien die Schuhe erstmal kontrolliert werden, dass man da reinguckt, ob da irgendein Insekt ist, was giftig ist. Am häufigsten sind da nämlich die Spinnen drin und kann ganz schön gefährlich werden. Nehmen wir mal an, wir kontrollieren jetzt einmal nicht diesen Schuh, und tatsächlich ist da eine Spinne drin, die giftig ist. Wir ziehen uns den Schuh an und werden gestochen. Nun ist es so, in Australien gibt es viele Apotheken, die genau wissen, dass es diese Spinnen gibt, die giftig sind. Und dort gibt es das passende Gegengift und man kann schnell für eine Abhilfe sorgen, damit man nicht stirbt an diesem Gift. Und wir gehen schnell in die Apotheke mit dem Wissen, dort gibt es diese Errettung vor dieser Vergiftung, die ich habe. Wir gehen da rein, wir kaufen uns diese Medizin und packen sie in unsere Tasche, gehen nach Hause und sterben glücklich mit der Medizin in der Tasche. So sieht es aus, wenn wir Wissen haben und dass es nicht eine Auswirkung hat, wenn es keine Auswirkungen in unserem Leben hat. Ein weiteres Beispiel, stellt euch vor, ich sage euch, hier drin brennt es gerade. Ihr sagt alle, Mensch, das hast du so toll formuliert, gut gesagt, Johannes, bist echt ein guter Prediger, danke. Und alle bleiben sitzen und sterben an dem Feuer. dann hat das Wissen nichts gebracht. Und das ist das, was die Bibel meinte mit seid Täter des Wortes. Das Wissen alleine rettet Christen nicht, rettet Menschen nicht, Christen schon. Christen sind normalerweise errettet. Wir nennen uns deswegen ja auch Christen. Aber dieser Text redet um Liebe. Und es ist so, in der Welt gibt es auch Liebe. Es gibt viel Liebe zu sehen in der Welt. Es gibt Kinder, die ihre Eltern lieben, Eltern, die ihre Kinder lieben. Es gibt Freundschaften, wo wirklich eine große Zuneigung da ist, mal durch dick und dünn geht, Liebesbeziehungen. Und es ist schön zu sehen, dass es Liebe gibt. Aber diese Liebe, über die dieser Text spricht, ist eine ganz andere Art der Liebe. Es ist nämlich eine göttliche Liebe, eine Liebe, die wir Menschen von uns aus nicht haben. Und oft wir Christen vergessen, dass wir sie haben tatsächlich. Deswegen ist es so wichtig, immer wieder von dieser Liebe zu hören und dass es von dem Wissen ins Tun rutscht. Im Vers 8 sehen wir das sehr klar. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Lieben wir Christen? Nennen wir uns Christen und lieben nicht? Geht das? Der Text sagt es anders. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Klipp und klar. Auf Schwarz und Weiß sehen wir das. Wenn wir unsere Geschwister nicht lieben, könnte man jetzt im Ausschlussverfahren sagen, dann haben wir Gott nicht erkannt. Das sagt dieser Text. Denn warum? Weil Gott ist selbst die Liebe. Nicht er hat Liebe, er hat eine Menge Liebe für uns, sondern er ist die Essenz von Liebe. Und wenn wir uns bekehren, dann kommt ein Teil der Heilige Geist nämlich, ein Teil der Dreieinigkeit in uns und wohnt in uns. Und wir haben Gott in uns als Christen. So beschreibt es uns die Bibel. Das ist kein magischer Vorgang, das ist das, was passiert. Und man wird verändert als Mensch und hat plötzlich Zugriff zu einer göttlichen Liebe, die man davor nicht hatte. Und in der Welt ist es so, und auch in der Gemeinde oft, dass wir einander lieben und versuchen zu lieben, nicht mit dieser Liebe, die uns Gott gegeben hat, sondern mit der menschlichen Liebe. Mit der Liebe, die ein Maß hat. Mit der Liebe, die Grenzen hat. Mit einer Liebe, die Erwartungen stellt. Mit einer Liebe, die hofft auf ein Danke, die nicht selbstlos ist. Göttliche Liebe ist da ganz anders. Wir hoffen von unseren Kindern, dass sie uns eines Tages auch vielleicht helfen, dass wir sie heranwachsen sehen. Das alles kann aber ganz schnell passieren, dass es sich als falsch entpumpt und die Kinder machen, was sie wollen und wir ärgern uns daran. Und man sieht, die Liebe, die Gott hat, ist eine ganz andere. Wir lesen darüber gleich noch weiter. Und oft ist es so, dass wir lieben und denken, wenn wir dann lesen, an der Liebe werden wir erkannt. Lasst uns das mal lesen. Im Johannes Kapitel 13, Evangelium. Johannes Evangelium, Kapitel 13, Vers 35. Ein wichtiger Hinweis für uns Christen. Johannes Kapitel 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt Liebe auch in der Welt. Zwischen Familienglieder ist Liebe, echte Liebe. Zwischen Freundschaften und Liebesbeziehungen besteht Liebe. Aber das ist eine andere Form, die fremd ist. Deswegen erkennen Nicht-Christen, dass ein Christ Christ ist, weil er etwas hat, was sie nicht haben. Erkennen uns die Menschen, das dürfen wir uns fragen und sollten wir uns fragen, an dieser Form der Liebe, die anders ist, als wir sie in der Welt leben? Oder erkennen Sie uns an unserer tollen Theologie, an unseren Kleidern, weil wir uns sonntags so oder so kleiden, ob wir ein Kopftuch tragen oder nicht, ob wir eine Gesetzlichkeit haben oder eine tolerante Liberalität, was wir verfolgen als Christen manchmal. Woran sollen wir erkannt werden? An der Liebe. An der Liebe, das ist die erste Stelle. Die Theologie, die Gesetzlichkeit, die Liberalität, das alles wird korrigiert werden, sobald wir bei Gott sind. Wenn wir die Begegnung haben, werden wir feststellen, wir haben doch einiges Falsches im Gedankengut gehabt und Gott wird es korrigieren. Aber wir sollen erkannt werden an der Liebe. Und wir haben diese Liebe als wiedergeborene Menschen. Im Vers 13 in Johannesbrief wieder, 1. Johannesbrief im Predigttext, Kapitel 4, Vers 13. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Spannend. Wir haben den Heiligen Geist bekommen und somit haben wir den Zugang zu dieser göttlichen Liebe. Und daran, ja, das ist unsere Möglichkeit, mit Gott Kontakt zu haben, der Heilige Geist. Er ist Tröster, er ist Beistand, er ist auch der, unsere Gebete überbringt. Und wir sehen hier sehr klar, wenn wir in ihm sind, dann haben wir diese Liebe. Gott selbst ist nämlich diese Liebe. Er hilft uns. Und für uns Christen ist der Heilige Geist nicht eine magische Macht, sondern er zeigt uns den Willen Gottes in der Bibel. Er zeigt uns und spricht uns an in der Bibel. Wenn wir die Bibel lesen, erfahren wir, was will Gott von mir, von meinem Leben? Wie soll ich mich verhalten? Und wenn wir uns Christen nennen, dann sind wir ja nicht mehr freie Menschen, die ihre eigenen Entscheidungen treffen, sondern die Wahrheit ist, Gott entscheidet. Und wir müssen dann gucken anhand der Bibel und verstehen im Leben, was nicht einfach ist, was will Gott von mir in meinem Leben? Ob wir nach rechts geben in der Lebenssituation oder nach links. Diese Entscheidungen, die treffen Christen anhand der Bibel und durch den Heiligen Geist geleitet. Und das kennzeichnet uns. Und wir sehen, oft aber sind wir verwirrt und wir hören nicht zu, was die Bibel uns sagt, was Jesus Wille ist. Wir fragen gar nicht danach, weil wir zufrieden sind. Wir haben ja das Heil sicher in der Tasche, sagt man sich. Ist das so? Das ist die Frage, lebe ich so ein echtes Dankeschön dem Herrn Jesus, wenn ich diese Einstellung habe im Leben? Da darf sich ein jeder fragen, einfach diese Fragen. Sie sind wichtig. Vers 8, ein wunderschönes Zeugnis, was ich schon gesagt habe. Im Predigttext, Kapitel 4, 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 8. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Es ist etwas ganz anderes, als wir erwarten, manchmal als Menschen. Gott ist selbst Liebe. Es übersteigt unser Verständnis bei Weitem. Und wir sagen, wir sind Christen und manchmal ist Liebe ganz weit weg von uns. In unserem Herzen herrscht alles Mögliche manchmal als Liebe. Da sehen wir einfach, Gott ist Liebe. Er setzt den Maßstab, wer sein Kind ist und wer nicht. Nicht wir selbst. Die Bibel definiert das sehr, sehr genau. Und bist du dann in Gott, wenn du deine Geschwister nicht liebst? Bist du da noch in Gott? Wir haben gesehen, Gott ist selbst Liebe. Aus der Logik heraus muss man sagen, nein, sind wir nicht. Und das ist hart, was dieser Text uns hier vermittelt. Das sind nicht meine Gedanken, das steht hier ganz klar in diesem Text. Und wir dürfen uns gerne überführen lassen, immer wieder von dem Heiligen Geist. Denn er erklärt uns den Willen Gottes. Und wir sehen hier, es ist so, dass Gott sagt, diejenigen, die Liebe füreinander haben, die so göttlich ist, das ist nämlich eine göttliche Liebe, auf die ich gleich eingehen werde, die sind meine, das sind die meinen, die sind in mir. Und er selbst ist die Liebe. Und dennoch sehen wir in der Gemeinde oft, ist es so, wir haben jetzt einen Einblick bekommen in viele Gemeinden, das ist nicht nur hier so, es ist überall, wo Menschen sich treffen, die Christen sind, dass Streit entsteht. Dass jeder sein Recht haben möchte, was verständlich ist, jeder Mensch will sein Recht haben. Jeder hat seine Meinung und ist überzeugt von seiner Meinung und denkt, ja, meine Meinung ist ja die richtige, weil ich sie habe. Aber wir dürfen nicht streiten. Ja, wir sollen nicht beneiden, was der andere hat. Und oft ist es so, dennoch, es herrscht manchmal dann Verzweiflung und so viele Missverständnisse oder auch Bosheiten und man kann gar nicht mehr vergeben und sagt, weißt du was, ich gehe dir einfach aus dem Weg. So wie wir das sehen manchmal, wenn Menschen draußen in der Welt keinen Vorteil mehr in einer Beziehung sehen, wozu sollen sie noch diese Beziehung führen? Sie gehen sich aus dem Weg. Und so handhaben wir manchmal Gemeinde, was falsch ist. Und da sehen wir ganz klar, wir sollen lieben. Es ist nicht etwas, was obligatorisch ist, was zur Wahl steht, sondern es ist verpflichtend. Es ist die Essenz von jedem Christen. Du liebst, wenn du Christ bist. Wenn du kein Christ bist, ist das eine andere Sache. Dann kannst du diese göttliche Liebe ja nicht haben. Aber wenn du selbst überzeugt bist, dass du Christ bist, dann musst du lieben. Das sehen wir hier ganz klar in diesem Text. Dennoch ist es so, es passiert meistens aus den banalsten Sachen, man begrüßt sich nicht. Irgendwie war man in Gedanken woanders. Und der andere sagt, ach, das war doch Absicht, dass du mich nicht begrüßt hast, in seinem Herzen. Und schon passiert es. Man begrüßt dich ein zweites Mal vielleicht nicht und dann ist schon vorbei, dann grüße ich dich auch nicht mehr. Also es ist total der Kinderkram manchmal, worüber wir Menschen auf einmal beleidigt sind und uns aus dem Weg gehen. Das muss man so sagen. Es ist Kinderkram, denn warum bin ich denn beleidigt, wenn ich nicht gegrüßt werde? Warum bin ich beleidigt, wenn man mich nicht lobt für das, was ich Tolles doch mache? Ich bin schon so viele Jahre in der Gemeinde. Warum sagt man mir nicht, Mensch Johannes, du bist so toll, du bist uns so wertvoll? Ist das meine Erwartung, die ich an Gemeinde habe? Dann ist sie falsch. Dann ist sie komplett falsch. So ist Gemeinde nicht. Es ist so, dass wir uns belügen dann. Wir belügen uns mit einer ganz großen Lüge, die uns der Teufel in die Ohren geflüstert hat. Nämlich das große Geheimnis, ich bin gut. Bist du wirklich gut? Bist du gut? Warum bist du gut? Ich denke, es ist eine Lüge. Wir sind stolz, nicht demütig und sagen, ich bin gut. Das sagen wir ganz schnell unbewusst. Und das ist etwas, was einfach nicht stimmt. Im Römer, im Kapitel 3, da sehen wir die Wahrheit von uns Menschen, wie wir sind. Es ist einfach ein antichristliches Denken, zu sagen, ich bin noch gut. Denn die Bibel behauptet was ganz anderes über uns Menschen. Römer Kapitel 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir sind alle nicht gerecht. Wir werden begnadigt und gerechtfertigt durch Jesus. Er ist gut. Nicht wir sind gut. Wir werden bedeckt durch das Blut Jesu Christi vielleicht und geheiligt, aber wir sind noch lange nicht gut. Und das sehen wir an einem der größten Vorbilder, die uns die Bibel liefert, im Römer, Kapitel 7, da gibt uns jemand an Einsicht in seine Gedanken. Ein Mann, der wirklich Großes getan hat, der größer gebraucht wurde nach Jesus, der meistgebrauchteste Mann, kann man so sagen, Paulus. Römer Kapitel 7, die Verse 18 und 19. Was sagt Paulus da über sein Wesen? Und er ist ein bekehrter Mann gewesen. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, in meinem Körper kann man auch sagen, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Das sagt Paulus über sich. Paulus, derjenige, der die Wertschätzung am meisten verdient hätte, würde man sagen, der ein Vorbild war. Was macht er? Er sagt nicht, Herr, ich bin so toll. Nein, er sagt die Wahrheit. Ich bin böse, ich tue nur Schlechtes. Ich tue nichts gut, ich tue nicht das Gute, sondern das Schlechte tue ich. Das sagt jemand, der am meisten gebraucht wurde und den Gott so groß gebraucht hat. Und da sieht man einfach, wie falsch wir Menschen manchmal uns orientieren und denken, irgendwie mit der Zeit werden wir als Christen besser und besser, wir sind dann plötzlich sogar gut. Nein, selbst ein Paulus sagt von sich selbst, er tut das Böse. Und da müssen wir einsehen, wir sind stolz, wir sind oft sehr schnell stolz. Und wir sind beleidigt aufeinander, dass wir nicht geehrt werden. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das, was die Menschen denken über uns, was man sieht manchmal, was schlecht ist, wir sind eigentlich noch viel schlechter. Denn im Verborgenen tun wir das Böse. Wir sind Sünder in den Gedanken und wir wünschen einander manchmal nichts Gutes. Und das ist die Wahrheit, so sind wir Christen. Wir sind nicht die besseren Menschen, sondern wir sind besser dran. Denn wir werden begnadigt durch das heilige Blut unseres Herrn. Und ihm gebührt der Titel, er ist gut. Ihm gebührt doch die Ehre für das Leben, was wir hier begnadigt führen dürfen. Es ist nicht, dass wir bestehen vor Gott, weil wir gut sind, sondern weil wir begnadigt sind. Und da gibt es auch eine ganz klare Warnung im Jakobus, die ich auch wichtig finde. Jakobus Kapitel 4, Vers 6. Ich lese Vers 6b vor. Jakobus Kapitel 4, Vers 6b. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist eine ganz tolle Glaubenswahrheit, aber es ist auch eine Warnung. Auch an uns Christen. Wir können ganz schnell hochmütig sein. Ganz schnell sind wir nämlich hochmütig, indem wir beleidigt aufeinander sind und denken, wir sind eigentlich doch etwas Besseres. Denn ich liebe mich ja am meisten. Das ist einfach der Fall. Wir lieben uns alle sehr. Und da ist man ganz schnell bei diesem Fehltritt, ich bin ja was Gutes. Natürlich bist du gut. In den Augen Gottes bist du so wertvoll, dass er für dich und für jeden Menschen ans Kreuz gegangen ist. Jesus Christus hat sich für jeden Einzelnen geopfert und er liebt dich. Und darin besteht dein Wert als Mensch, dass er sich hingegeben hat. Der lebendige Gott hat sich für dich hingegeben. Du musst und kannst da nichts dazu steuern zu deiner Errettung. Man kann Danke sagen mit seinem Leben. Aber man darf nicht denken, man ist plötzlich gut, denn das führt dahin, dass Gott uns widersteht. Er widersteht uns. Wir beleidigen dadurch das Wesen Gottes. Wir beleidigen dadurch den Heiligen Geist, indem wir denken, eigentlich bin ich gerecht, eigentlich bin ich ein Guter. Ich mache es richtig, ich habe die richtige Theologie, ich bin schon weiter als der Rest der Mannschaft. Ja, es ist so. Wir Christen sind auch nur Menschen, aber wir sind Menschen, die Jesus Gnade annehmen, die glauben, dass er für sie gestorben ist. Und dadurch errettet werden. Nicht durch einen tollen christlichen Wandel werden wir errettet. Der tolle christliche Wandel, der ist das Dankeschön an Jesus Werk. Und wir müssen uns dagegen immer wieder wehren. Und ich finde es toll und wertvoll, dass wir solche Texte haben in der Bibel gegen dieses Denken, ich bin gut. Denn diese Ellbogengesellschaft, in der wir leben, kommt schnell in die Gemeinde rein. Und es ist so, dass der Stärkere sich behauptet in der Gesellschaft, die uns umgibt. Und auch in der Gemeinde geht es dann ganz schnell dahin, dass der Lauteste den Ton angibt. Und ja, dass es nicht das passiert, was Gott will. Wir suchen dann ganz schnell doch den eigenen Vorteil, müssen überführt werden, dass das antichristlich ist, gegen Gott ist. Und Gott allein gebührt die Ehre. Und wenn wir dann zum Kreuz gehen, deswegen ist auch Abendmahl so wichtig für uns Christen, wenn wir zum Kreuz gehen und da Jesus hängen sehen, dann sehen wir ihn hängen, weil wir schuldig waren, weil wir tragen damit hinzu, er musste wegen mir dort hängen, weil ich nicht gerecht bin, sondern ungerecht. Das ist die Wahrheit. Ich bin so wie alle anderen Menschen ein ungerechter Mensch, der die Gnade Gottes braucht. Und das ist ein Weckruf, den wir immer wieder nötig haben. Das Evangelium ist nicht nur die Botschaft, die Menschen bekehrt, sondern es ist auch die Botschaft, die seine Kinder überführt. Und ich hoffe, dass sie das auch heute tut, an jeden von uns. Und wir stehen vor der Wahl, Hörer des Wortes jetzt zu sein oder Täter. Und es ist die Frage, gehorche ich dieser Botschaft, gehorche ich Jesus und gebe zu, dass ich nicht gut bin, komme zum Kreuz, leg dort meinen Stolz ab und tue Buße. Oder wenn ich Jesus nicht kenne, bekehre ich mich oder bekehre ich mich nicht. Er wird nicht vom Himmel nochmal steigen für dich und dir sagen, bekehre dich doch bitte. Wir haben hier seinen Willen, das hat er heute Morgen schon getan. Wir lesen Johannes 3, Vers 16. Und die Art der Liebe, dazu wollte ich noch was sagen, die sehen wir hier auch sehr schön beschrieben im Johannesbrief, 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 19. Wir sehen hier, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Was hat das mit der Art der Liebe zu tun, kann man sich fragen. Ich habe mich das oft schon gefragt, was wird das in der Bibel immer erwähnt? Ja, das stimmt, das ist eine Wahrheit, das steht in der Bibel, Amen. Aber was genau meint die Bibel damit? Warum wird das uns gesagt? Es zeigt einfach auf, dass wir noch nicht eine Chance hatten, irgendeine Tat zu tun, um irgendwas zurückzugeben. Und er hatte schon alles getan. Er hatte sich schon dahingegeben für uns. Er hat bezahlt am Kreuz, obwohl wir böse sind. Wir zahlen ihm das Kreuz oft mit Bosheit zurück. Genau wie die Menschen, die ihn gekreuzigt haben, sind wir Christen für ihn schlimm zu ertragen manchmal. Und wir kommen dann zu ihm hoffentlich und sagen ihm, Herr, vergib mir. Ich brauche deine Gnade wieder. Danke dir dafür, dass du für mich am Kreuz bezahlt hast. Und das ist das. Er hat zuerst alles getan. Und sein Blut ist so heilig, dass er für die schlimmsten Sünden bezahlt hat. Wenn wir ihn annehmen, denn wir können nur im Zustand heilig bestehen vor Gott. Wir alle werden vor Gott stehen und entweder wir haben die Gnade Gottes durch das Blut Jesu angenommen oder wir stellen uns seinem Gericht. Und lasst uns noch die zwei Verse lesen im selben Kapitel. 1. Johannes 4, die Verse 20 bis 21. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Das sind harte, sehr harte Worte für Christen, die verstehen, dass sie ihren Bruder nicht lieben oder ihre Schwester nicht lieben. Dass sie Menschen in der Gemeinde, die Kinder Gottes, Schwierigkeiten haben, sie zu lieben. Sie sagt es ganz klar, dass es absolut falsch ist, dass man ein Lügner dann ist. Man stellt Gott als falsch dar, denn Gott ist Liebe. Und wenn du sagst, ich habe Gott und handelst aber nicht, wie Gott ist, dann stellst du ihn als Lügner dar. Du beschuldigst Gott letztendlich, dass er ein falsches Wesen hat. Und was mir aufgefallen ist, oft beruhigt man sich dann, ich gehe einfach meinem Bruder aus dem Weg. So geht es mir. So habe ich das in der Vergangenheit gehandhabt. Wenn ich Schwierigkeiten habe mit einem Bruder, mit einer Schwester, dann gehe ich ihr am liebsten aus dem Weg. Aber wir sehen hier, es gibt Liebe und es gibt Hass. Seht ihr irgendwas von einem dritten Zustand, den man als Mensch hier hat? Ich sehe das nicht. Ich sehe es nicht in der Bibel. Ich sehe, entweder du liebst Gott oder du hasst ihn. Entweder du liebst den Menschen oder du hasst ihn. Und so müssen wir Buße tun, wenn wir unsere Geschwister nicht lieben. Denn das ist das, was Gott verlangt. Es ist nicht etwas, was, wie ich schon sagte, freiwillig ist, sondern wenn du Christ bist, liebst du. Wenn du es nicht tust, dann ist irgendwas falsch in dir und mit dir, mit deinem Wesen. Denn dein Wesen ist verändert. Da musst du zurück zum Kreuz und du darfst zurück zum Kreuz, was wunderschön ist. Das ist nichts Schlimmes, ist keine Strafe, sondern es ist ein Vorrecht, dass wir das Kreuz Jesu haben, dass er diese Tat vollbracht hat. Und das Schöne ist, auch wenn es ein geistlicher Zustand ist, wir dürfen diesen Zustand vors Kreuz auch bringen. Und der Herr wird uns die Kraft geben. Wir können von uns aus nicht lieben. Wir haben von uns aus nicht diese göttliche Liebe. Wir erwarten etwas, wenn wir etwas tun als Menschen. Das ist völlig normal. Das ist nichts Verwerfliches. So sind wir Menschen normal. Man erwartet etwas. Und wir sehen aber, bei Gott ist es anders. Gott gibt, er erwartet nicht. Das unterscheidet uns so stark von Gott manchmal als Christen, wo wir dann uns selber auf die Füße treten müssen mit solchen Texten und sagen müssen, Mensch, wir müssen uns neu orientieren. Wir sind abgekommen vom Kurs. Es kann passieren, aber zurück zu Gott. Das ist das, was wir in aller Demut sagen können. Denn wenn wir einen Konflikt haben mit unseren Geschwistern, dann haben wir einen Konflikt mit Gott. Dann sind wir krank. Wir sind kranke Kinder und müssen zu unserem Vater, um gesund zu werden. Wir müssen die Beziehung zu Gott erneut pflegen und Buße tun. Und das Schöne ist, Buße tun, das ist so ein christliches Wort. Was heißt es eigentlich? Es heißt erstmal zu erkennen, wo ich falsch liege, was in den Augen Gottes Sünde ist, nicht in meinen Augen, sondern was Gott als Sünde beschreibt. Wenn ich das erkannt habe, dann wende mich davon ab. Und ich wende mich davon ab, nicht einfach nur, indem ich mich umkehre und das war's und das nicht mehr tue, sondern mich umkehre mit der Absicht, das nie wieder zu tun. Das bedeutet Buße. Es bedeutet nicht, irgendwie sich auszupeitschen und in leidvoller Miene zu Gott zu kommen, sondern es bedeutet, die ehrliche Absicht zu haben, nicht mehr diese Sünde zu tun. Nicht mehr seinen Bruder, seine Schwester zu hassen. Das bedeutet es, Buße zu tun. Und dann vergibt uns Gott, wie wir wissen. Und das sehen wir auch im Johannes, im Brief, im ersten Kapitel, im Johannesbrief, im Vers 9. Ein wunderbarer Vers, das ist auch das letzte, was ich heute hier als Bibelvers habe. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das gilt für uns Christen und es gilt auch für alle, die nicht oder noch nicht Christen sind, die noch nicht ihr Leben dem lebendigen Gott übergeben haben, anvertraut haben, dass er jetzt der Dirigent ihres Lebens ist, dass er ihnen sagt, wo es lang geht. Und ich möchte dir einfach Mut machen, dass du als Christ heute deine Sünden ihm bekennst, dass du dir die Zeit nimmst und umkehrst. Denn wir alle verfehlen ständig das Ziel und müssen uns neu ausrichten auf Gott und auf seinen Willen, wie er uns haben will, nicht wie wir uns haben will, nicht wie wir schon unser bequemliches Christlein manchmal formuliert haben über Jahre, die wir schon am Glauben sind, sondern neu an der Bibel uns ausrichten. Und auch ihr, die noch nicht bekehrt sind, möchte ich euch Mut machen, heute Morgen diesen Schritt zu gehen. Heute Morgen ist die Gnade noch da. Wir wissen nicht, wann uns der Tod erwartet und wann wir vor Gott stehen und uns nicht rechtfertigen können durch irgendwas, was wir im Leben geschafft haben. Es allein das Blut Jesu trägt zum Heil bei. Amen.